stattdessen ein Radfahrer. Wer kann von wem Schadenersatz verlangen?
Ja,
wofür?
So ähnlich, so. Also nicht ganz so ist es, weil ein Radfahrer gibt es sozusagen nicht.
Klar, das war aber, jetzt auch nur übertragen gemeint.
Aber klar, das ist so ein Graubereich, wo, sag ich mal, nicht klar ist, ist man jetzt für den Toten oder die Toten verantwortlich oder nicht.
Ja. Ronald, schönen Dank für den Besuch. Du hast uns gerne wieder eingeführt in drei Filme, die sich für den einen als alle sehenswert erweisen und für einen anderen vielleicht gar keiner davon. Kann alles dabei sein.
Das passiert auch,
die sind
ja
dann nächste Woche dran.
Das hoffe ich doch mal.
Ich wurde gestern Abend gefragt, ob ich heute dran sei. Als es um die Frage ging, wer macht heute unterdessen, wurde ich gefragt, so, bist du dran? Ich muss gestehen, ich habe gesagt, ja, ich bin dran, aber beim Nachhausegehen habe ich dann überlegt, ob diese Bezeichnung tatsächlich zutreffend ist. Es ist ja ein Vergnügen, hier zu sein und euch über Filme berichten zu können, unter anderem. Und jetzt machen wir was, was wir noch nie gemacht haben. Also schönen Dank, Ronald.
Jetzt spielst du den Jingle zum Schluss. Oder
was? Jetzt spielen wir den Jingle zum Schluss. Ganz
sehr
genau.
Schön. Sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und was machen wir jetzt stattdessen? Im Anschluss, ich hatte mir eigentlich ausgeguckt einen Song und jetzt fehlt mir hier der Cursor. Da ist er. Und der Song ist von Nina Chuba und heißt Fieber.
Ich hab Schüttelfrost, versuch mich abzulenken, aber schaff es nur bis zum Matratzenende. Deine Silhouette an den Wänden, dich vergessen ist wie gegen Schatten kämpfen. Und ich glaub, sowas hatte ich noch nie. Womit hab ich das verdient? Gibt es dafür Medizin? Kann sein, dass ich Fieber hab. Und was hast du mit mir gemacht? Und das Strom 1000 Kilowatt. Und auf einmal sind's minus grad. Wenn das ist, was Liebe macht, weiß ich nicht, ob ich viel vertrau. Schlaf nicht ein, ich bin wieder wach. Kann das sein, dass ich Fieber?
Glatteis, Glatteis, führ mich aufs Glatteis. Ich fahr in dich rein, egal was der Preis ist. Ich kann mir das leisten. Glatteis, wir zwei, du lügst, wenn du schweigst. Dein Wort gegen meins war nicht zu vermeiden. Dass wir uns im Kreis drehen. Graue Dunst, wir kollidieren. Was kann uns jetzt noch passieren? Ist schon okay, wenn wir verlieren. Dreh nochmal um und fahr zu dir. Fahr zu dir mit 200 km/h. Glatteis, Autobahn. Ist mir alles scheißegal. Nur dieses eine letzte Mal. Weißt du immer, wenn ich...
Deine Haie.
Mäuschen, bist du noch wach? Komm aufs Glatteis für einen allerletzten Ausrutscher. Was soll uns jetzt noch passieren? Komm, ruf mich an, ich fahr zu dir. Mit 200 km/h Glatteis, Autobahn. Ist mir alles scheißegal. Nur dieses eine letzte Mal. Weißt du immer, wenn ich
Nina Chuba war das und jetzt wird gerade angespielt ein Song, den ich noch gar nicht gestartet wissen wollte. Den haben wir jetzt wieder gestoppt. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich nochmal ergänzend zum Kinoprogramm der Woche erwähnen, welche Neuvorstellungen denn in dem sogenannten großen Kino laufen. Im Sinistar laufen zwei Animationsfilme neu an, die beide sich mit Weihnachten beschäftigen. Weihnachten in beiden Fällen etwas anderen Art und Weise. In dem einen Film Mission Santa, ein Elf rettet Weihnachten, geht es um Weihnachten in moderner Form. Ich lese mal ganz kurz den Einleitungstext dazu vor. Die Werkstatt des Weihnachtsmanns ist nicht mehr das, was sie einmal war. Magie und Tradition wurden durch Technik und Automatisierung ersetzt. Der Weihnachtsschlitten ist ausgemustert. Die Geschenke werden über ein hochmodernes Logistikzentrum verteilt. Sogar der Weihnachtsmann selbst hat sich zur Ruhe gesetzt und seine Werkstatt in die Hände einer neuen Generation gegeben. All das hat Jojo, ein junger und etwas naiver Elf, an seinem ersten Tag in Santas Werkstatt nicht erwartet. Und mit dieser Ausgangssituation startet also dieser Film und wir hören uns dann nicht weiter an, wie der Elf Weihnachten rettet. Der zweite Animationsfilm Mission Mäuse jagt Chaos unterm Weihnachtsbaum hat eine ähnliche Verdrehung dessen, was man mit Weihnachten eigentlich verbindet, zum Hintergrund. Und zwar geht es um ein Weihnachtsfest, das eine Mausefamilie feiern will. Und ausgerechnet kurz vor Heiligabend wird deren Ruhe gestört, als sich unerwartet Menschen in ihrem Haus niederlassen. Und diese Umdrehung, also nicht die Mäuse stören die Menschen, sondern die Menschen stören die Mäuse, beschäftigt sich dieser Film. Dann gibt's noch einen Science-Fiction-Film, Predator Badlands heißt der. Der spielt auf einem abgelegenen Planeten. Ein junger, von seinem Clan verstoßener Predator findet in Thea eine unerwartete Verbündete und gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise auf der Suche nach dem ultimativen Gegner. So jedenfalls der Text, der diesem Film zugrunde liegt im Internetangebot des Kinos. Und ich habe mich gefragt, wer sucht einen Gegner? Eigentlich möchte man mit einem Gegner doch gar nichts zu tun haben und hier sucht also jemand einen ultimativen, heißt es da auch noch, Gegner. Nun denn, der interessanteste Film, jedenfalls nach der Beschreibung, ich habe sie natürlich alle vier noch nicht gesehen, sie laufen ja jetzt erst an, heißt The Change und beschäftigt sich mit einem politischen Umsturz in den USA. Auch hierzu der Text, der angeboten wird. Allen, eine Professorin an der renommierten Georgetown University, und der Sternekoch Paul feiern ihren 25. Hochzeitstag. Während sich die Gäste amüsieren, wird Allen das Gefühl nicht los, die neue Freundin ihres Sohnes bereits zu kennen. Liz entpuppt sich als ehemalige Studentin, die wegen ihrer antidemokratischen Thesen von der Uni geflogen ist. Jetzt steht sie kurz davor, mit der Bewegung The Change einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel einzuleiten, der das gesamte politische System Amerikas erschüttert. Plötzlich muss Allen nicht nur um den Zusammenhalt ihrer Familie, sondern für die Freiheit und Werte eines ganzen Landes kämpfen. Der Regisseur ist Jan Komasa und es spielen Diane Lane und Kyle Chandler die Hauptrollen. Und ein düsterer wie erhellender Blick in die nahe Zukunft beschreibt ein Kritiker diesen Film. Wundern wir uns denn, dass dieser Film gerade jetzt erscheint? Ich tu's nicht, aber das scheint mir jedenfalls ein interessanter Film zu sein. Nur man darf sich natürlich nicht irritieren lassen. Wie eine Zukunft beschrieben wird, heißt nicht, dass sie auch so kommen könnte, sondern sie könnte auch ganz anders kommen. Und mit dieser kurzen Bemerkung zu den vier Neustarts im großen Kino hier in Erfurt komme ich dann zu einem ganz anderen Thema, das sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, nämlich Gesundheit in der Stadtplanung. Ich komme gleich darauf zurück, spiele erst noch einen Song, der sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, und das ist in diesem Fall von einer Songwriterin und Sängerin, Hannah Steenen heißt die, und den hören wir uns jetzt an.
Dein ganzer Weg liegt noch vor dir, so viele Jahre, so viel Zeit. Du wirst noch so viel erleben, du bist heute schon dabei, diese Welt zu entdecken und deinen eigenen Weg zu gehen. Du wirst schon sehen, für deinen Weg wünschen wir dir Gesundheit, Glück und Liebe. Wünschen wir dir
Gesundheit, Glück und Liebe. Dass du weißt, wohin du willst, du selbst sein kannst, froh bist und zufrieden. Dass du deine Neugierde behältst, dich jemand auffängt, wenn du fällst und du das Schöne in den kleinen Dingen siehst. Für deinen Weg wünschen wir dir Gesundheit, Glück und Liebe. Wünschen wir dir Gesundheit, Glück und Liebe.
Gesundheit in der Stadtentwicklung ist das Thema, das eine Rolle gespielt hat in der Ringvorlesung Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung an Universität und Fachhochschule Erfurt, die mit 4 weiteren Hochschulen und Fachhochschulen des Landes begonnen hat. Am 14. Oktober hat sie begonnen. Und die zweite Veranstaltung in dieser Reihe war eine, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigte und in einem anderen Zusammenhang als demjenigen, in dem es politisch im Moment immer diskutiert wird, nämlich nicht in dem finanziellen Zusammenhang, sondern in der Ringvorlesung wurde das Thema Gesundheit im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung gebracht. Die Veranstaltung hatte das Thema Gesunde Städte als Beitrag zur Nachhaltigkeit, Gesundheitsfolgenabschätzung in der Stadtentwicklung. Und berichtet hierzu haben die Professorin Heidi Sinning und Christian Bojahr von der Fachhochschule Erfurt, die gemeinsam mit der HAW in Hamburg gerade ein Projekt dazu durchführen. Mit Christian Bojahr habe ich im Anschluss ein Gespräch geführt, um ein wenig verständlicher zu machen, was eine Gesundheitsfolgenabschätzung ist, welche Ergebnisse die Projekte bisher hatten, wie die Gesundheitsfolgenabschätzung von Kommunen eingesetzt werden kann und welche unterstützenden Instrumente von den Fachhochschulen dafür zur Verfügung gestellt werden können und was so etwas kosten könnte natürlich auch. Das Gespräch folgt jetzt und im Anschluss gibt es eine Musik, die sich Christian Bojahr ausgesucht hat und deren Titel und Autoren ich dann im Anschluss erwähnen werde. Folgenabschätzung wird in verschiedenen Zusammenhängen benutzt. Da gibt es eine Technikfolgenabschätzung und dann gibt es eine Umweltfolgenabschätzung und sowas alles. Beruht das alles auf derselben Idee, erstmal rauszukriegen, wie die Folgen eines Projektes sind, bevor man damit anfängt?
Genau. Also man untersucht sozusagen, was potenziell kommen kann, wenn man bestimmte Maßnahmen oder Schritte einleitet. Im Fall von der Stadtentwicklung, welche städtebaulichen Maßnahmen man zum Beispiel ergreift oder was man für strategische Planungen vornimmt.
Und wie geht diese Gesundheitsfolgenabschätzung jetzt ohne Ihr Projekt? Hat das vorher überhaupt nicht stattgefunden?
Zumindest in Deutschland in der Hinsicht nicht. Also im internationalen Kontext hat die Gesundheitsfolgenabschätzung oder im Englischen Health Impact Assessment schon stattgefunden. Beispielsweise in Australien, in Großbritannien ist es sogar gesetzlich vorgegeben, dass ein Health Impact Assessment durchzuführen ist, um eben potenzielle Kosten im Gesundheitssektor zu reduzieren.
Und das Projekt, in dem die Fachhochschule Erfurt und die HAW in Hamburg integriert war, mit diesem Projekt sollte jetzt gezeigt werden, dass das in Deutschland auch geht und wie man das machen kann.
Genau. Also grundsätzlich war der Anlass dazu, dass es eine Bundesausschreibung vom ehemaligen Bundesministerium für Bildung und Forschung gab,
ja.
Jetzt Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Ja.
Und da ging es um sozial innovative Ideen und da hat Frau Professor Sinning dann nach Partnern gesucht, wie wir sozusagen diesen sozialwissenschaftlichen Fokus abdecken können und sind dann mit der Hochschule in Hamburg zusammengekommen, dort genauer mit Herr Professor Joachim Westenhöfer, der in der Vergangenheit dazu schon geforscht hat, wie Gesundheitsförderung und Prävention in der Quartiersentwicklung zu verbinden wäre.
Ja.
Und daraufhin ist dann eben dieses Vorgängerprojekt Gesundheitsfolgenabschätzung in der Stadtentwicklung entstanden, kurz GFA Stadt. Und auf dem basiert ja jetzt sozusagen dann auch das Folgeprojekt. Und da wurde eben geschaut, wie können wir die GFA, die im Grunde aus 5 Phasen besteht, also der Vorprüfung, der Analysevorbereitung, Analyse, Berichtslegung und Berichts- oder Empfehlungen und dem Monitoring. Wie können wir die mit typischen Planungsphasen in der Stadtentwicklung verbinden?
Mhm. Aber die Voraussetzung ist ja, dass man ein Vorhaben der Stadtentwicklung zunächst mal hat.
Genau, beziehungsweise, dass der Plan dafür besteht, dass so ein Vorhaben kommen soll. Also Wenn beispielsweise in Erfurt gibt es eine Fläche, die bis aktuell noch unbeplant ist und dafür soll es eine Planung geben. Wenn wir das schon wissen, dann sollte im besten Fall schon die GFA mit ansetzen und ganz viele Akteure zusammenholen, um eben von vornherein zu vermeiden, dass es negative Auswirkungen auf die Gesundheit gibt.
Mhm. Nun besteht vielleicht der Eindruck, dass wenn zwei Hochschulen sich zusammentun, um ein Projekt zu realisieren, dass das eine vergleichsweise theoretische Angelegenheit ist. Das war bei Ihnen aber nicht so. Sie haben mit Kommunen zusammengearbeitet.
Genau. Wir haben im Grundlagenprojekt GFA Stadt haben wir mit den Kommunen Hamburg und Gera zusammengearbeitet. In Hamburg mit dem Bezirk Eimsbüttel, da ging es um den Stadtteil Stellingen. Und in Gera ging es um den Stadtteil Gera-Lusan. Und dort haben wir zusammen mit den Kommunen gearbeitet, nicht nur mit der Stadtentwicklung oder der Stadtplanung, sondern auch mit den Gesundheitsakteuren, also in dem Fall das Gesundheitsamt bei beiden Kommunen. Mhm. Und auch im aktuellen Projekt arbeiten wir mit Kommunen zusammen, einmal mit Bochum und mit Potsdam. Da ist es uns wichtig ist, dass wir eben nicht nur etwas Theoriebasiertes entwickeln, sondern dass das auch im Alltag nutzbar ist. Und in diesem Prozess entwickeln wir das Stück für Stück immer weiter, unsere Forschungsergebnisse.
Sie haben also im Grunde genommen eine Methodik entwickelt, wie eine Kommune so etwas machen kann.
Genau. Also das besteht zum einen aus einem sogenannten Phasenmodell. Das verknüpft die GFA-Phasen mit typischen Phasen der informellen Planung. Also informelle Planung sind ja zum Beispiel Rahmenplanungen, Masterpläne. Also da könnte man zum Beispiel auch den Rahmenplan für den Petersberg mit hinzuziehen. Mhm. Und da wird geschaut im Rahmen des Phasenmodells, wie kann man das miteinander verknüpfen? Also wie können auch die Akteure aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also zum Beispiel aus dem Gesundheitsamt, in diese Prozesse von Anfang an mit involviert werden?
Mhm. Und, genau. Was waren jetzt die Neuerungen, die in diesem Prozess eingesetzt worden sind und die als Ergebnis rausgekommen sind?
Also die Neuerungen sind zum einen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst und die Akteure darin von Anfang an mit einbezogen werden sollen. Und im Rahmen dieses ganzen Projektes ist der sogenannte GFA-Demonstrator entstanden. Der besteht zum einen aus diesem Phasenmodell als auch einem niedrigschwelligen Online-Tool. Und mit diesem Online-Tool, was auch sehr kurzweilig einzusetzen ist, versuchen wir dann alle Akteure mit abzuholen. Das heißt, da sind dann auch Erklärungen und Begriffserläuterungen zum Beispiel mit darin, um von vornherein eben auch ein Wissen aufzubauen. Mhm. Am Ende des jetzt Folgeprojektes oder Validierungsprojektes soll dieser Demonstrator so selbsterklärend und für sich stehend nutzbar sein, wie es nur geht. Also wir testen das jetzt gerade ganz ausgiebig mit Kommunen, mit den beiden erwähnten Kommunen.
Ja.
Und eventuell gibt es auch noch weitere Kommunen, die wir hinzuziehen, um das noch weiter zu testen. Weil gerade Online-Anwendungen oder Tools oder Apps werden ja besser, indem man sie häufig benutzt und dann eben auf Fehler aufmerksam wird, die in der theoretischen Überlegung vielleicht nicht immer auftreten.
Kann eine Kommune heute schon damit arbeiten?
Ja. Ja, aber mit der Anmerkung, dass es eben noch, man könnte es als Beta-Phase bezeichnen.
Ja.
Stand jetzt ist es so, dass Kommunen uns kontaktieren können, also entweder meine Person oder die Kollegen in Hamburg können dann kontaktiert werden und können dann einen Zugang dazu bekommen. Aktuell ist es noch so, dass wir sozusagen die Vorhaben erstmal erstellen und dann können die Kommunen oder die Akteure aus den Kommunen, in der Regel sind das wahrscheinlich aus der Stadtentwicklung Akteure, können dann ein neues Vorhaben aufsetzen und dann beispielsweise auch in dem Online-Tool Daten hinterlegen, die relevant sind für die Einschätzung.
Wer hat dieses Projekt jetzt bisher in der Vergangenheit finanziert?
Also das Grundlagenprojekt GFA Stadt ist über eine Bundesförderrichtlinie, also es ist ein Drittmittelprojekt gefördert worden. Das war die Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Verbesserung der Lebensqualität in Stadt und Land durch soziale Innovation.
Ja.
Das war ein ca. vierjähriges Projekt. Das aktuelle Projekt GFA Stadt Plus ist über das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Förderrichtlinie Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials gefördert.
Nun stellt sich natürlich jede Kommune die Frage, was bedeutet denn sowas für uns, wenn wir hier bei einem Vorhaben der Stadtentwicklung eine Gesundheitsfolgenabschätzung machen wollen? Gibt es dazu Erkenntnisse aus diesem Projekt?
Ja, und zwar geht es erstmal darum, möglichst früh die Information zu geben, es gibt ein Planungsvorhaben, was in der Pipeline ist.
Ja.
Informiert sind und mit im Boot sind. Da haben wir eben festgestellt, je früher das passiert, desto besser für den Gesamtprozess. Vielleicht ganz kurz, also in den Kommunen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, ist dann zum Beispiel aufgefallen, okay, bestimmte Datengrundlagen, die die Stadtentwicklung jetzt für eine Analyse hinzugezogen hat, waren nicht, alle Informationen waren da. Erst in den bilateralen Gesprächen mit den öffentlichen Gesundheitsakteuren ist dann aufgefallen, aha, okay, gibt es noch irgendwelche Datengrundlagen, die wir noch hinzuziehen könnten. Mhm. Oder das aufgefallen ist, und das ist aber ein grundlegendes Problem, dass viele Daten zwar auch räumlich verortet werden können, aber dass da unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden. Das heißt, da ist es auch wichtig, je früher ich das weiß, desto eher kann ich die auch auf eine Ebene bringen. Oder dass eben festgestellt wird, und das kann unser Tool eben versuchen wir zumindest eine erste Grundlage dafür zu bieten, eine gemeinsame Datengrundlage zu schaffen. Das heißt, in dem Tool können auch Daten hinterlegt werden, die dann wiederum allen Akteuren zur Verfügung gestellt werden können.
Kommen wir nochmal zu der Kostenfrage zurück.
Genau, also die Kostenfrage ist so, dass unser aktueller Plan ist, dass es kostenlos nutzbar ist.
Sie haben jetzt von dem Tool gesprochen und und seinen Kosten. Wenn sich eine Kommune jetzt entscheidet, zu einem Prozess, der initiiert werden soll, eine Gesundheitsfolgenabschätzung insgesamt vorzunehmen, können Sie dazu den Kosten etwas sagen? Also das hängt natürlich von der Größe der Kommune ab, etc. pp., das ist mir klar. Aber irgendwie ein Anhaltspunkt, damit die wissen, worauf sie sich einlassen?
Also worüber man sprechen kann, da das Tool ja insgesamt kostenlos ist, vielleicht die Zeit, die notwendig ist, das Tool anzuwenden. Also die Vorprüfung, die erste Phase, ist circa in 20 Minuten durchführbar.
Ja.
Dann hat man schon ein erstes Ergebnis, auf dessen Grundlage man dann in weitere Besprechungen gehen kann.
Ja.
Die Analyse, je nachdem, was für eine Analyseform gewählt wird, wir haben da eine komplexere, eine mittelkomplexe und eine weniger komplexe Analysevariante, die sind zwischen ca. 45 Minuten bis einer Stunde durchzuführen.
Durch einen Menschen?
Genau, eine Person kann es dann.
Ja.
Aber die Personen sind ja im Rahmen des Prozesses ohnehin an irgendeiner Stelle mit hinzuzuziehen.
Ja.
Unsere Idee ist bloß, dass das möglichst frühzeitig passiert und dass subjektive Einschätzungen der jeweiligen Fachbereiche dort mit einfließen.
Ja.
Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, es fallen personelle Kosten an und es wird Zeit notwendig, das Tool zu nutzen. Aber grundsätzlich sind in der Anschaffung keine Kosten für die Kommunen verbunden. Und die Prozesse des Austausches, das heißt, wenn die Stadtentwicklung beispielsweise bei dem Ressort öffentliche Gesundheit oder im Grünflächenamt anfragt, und dann dort Gespräche zu führen sind, das findet ja ohnehin statt.
Ja.
Bloß eben, dass es möglichst frühzeitig ist und dass nicht nur bilaterale Gespräche geführt werden, sondern dass dann im besten Fall alle Akteure an einen Tisch kommen und dann gemeinsam darüber sprechen, was denn gesundheitsförderlich wäre und was nicht.
Kann sich denn ergeben, dass da noch Datenerhebungen erforderlich sind?
Also es kann zum Beispiel sein, es wird die erste Phase durchgeführt und man kann sich das Tool grundsätzlich so vorstellen, dass das eine Aneinanderreihung von Fragebögen sind zu verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel öffentliche Freiräume, Mobilität und Erschließungsqualität oder auch Umwelt und Gesundheit.
Mhm.
Und wenn die Akteure das durchklicken, deswegen auch das Subjektive ist relevant, dass sie sagen, okay, da fehlen mir noch Daten, um das einschätzen zu können, oder haben sie die und die Daten schon erhoben, oder wir haben diese Daten noch vorliegen, die könnten wir noch mit dazugeben. Und das kann dann bedeuten, dass dieser Prozess der Vorprüfung gegebenenfalls nochmal stattfindet. Besser zu diesem Zeitpunkt tritt man nochmal zurück und guckt nochmal, was man für Informationen noch hinzuziehen sollte, als dass man eine Planung durchführt und dann später feststellt, okay, hätten wir es doch mal anders gemacht und dann müssen wir nochmal mit der Planung rangehen. das, was wir planen oder wo wir die GFA als besonders effektiv ansehen, ist vor allem im informellen Bereich anzusiedeln. Wo wir uns dran orientieren würden, und das wäre unser Wunsch, dass irgendwann die GFA tatsächlich eine gesetzliche Verankerung erhält.
Ja.
Das heißt, dass man im Rahmen der informellen Planung eine GFA durchzuführen hat.
Ja.
Es gibt bereits schon auf Landesebene im öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzen Vorgaben, dass eben die Gesundheitsakteure in Planungsprozessen zu involvieren sind. Aber wie genau, das ist oftmals noch nicht konkret beschrieben. Wir stellen den Menschen wieder in den Mittelpunkt, da wo er eigentlich hingehört. Also Stadtentwicklung soll ja für den Menschen sein und nicht wie in der Vergangenheit. Also es gibt ja die Schlagworte autogerechte Stadt beispielsweise, wo eben die Stadt für die Autoinfrastruktur umgebaut wurde oder dann in Neuplanungen das vor allem mit berücksichtigt wurde. Wir versuchen nur einen gewissen Shift zu bekommen, dass der Mensch und die Gesundheit des Menschen wieder mehr in den Fokus tritt, was ja wiederum auch dann den Nachhaltigkeitsgedanken mit einbezieht, und versuchen da ganz viele aktuelle Forderungen und Entwicklungen wieder mit aufzunehmen, beispielsweise Klimaanpassung, Klimaschutz, Sicherheit im Verkehr, um beispielsweise Bewegungsförderung oder im Englischen Walkability wieder in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, dass die Stadt wieder den Menschen zurückgegeben wird.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Aspekte des Nutzens für den einzelnen Menschen geschildert. Welchen Nutzen hat die Kommune?
Den gibt es durchaus. Und zwar, dass bestimmte Fachressorts aufgrund der Anwendung der GFA und auch unseres Tools auch Argumente geliefert bekommen, die sie nutzen können, um ihre eigenen Interessen, die im Grunde für auch jeden Bewohner oder Bewohnerin einer Stadt relevant sind, zum Beispiel Umweltaspekte, dass die in Planungsprozessen berücksichtigt werden und nicht weggewogen werden. Diese Vorteile gibt es. Wichtig sind auch, dass vulnerable Gruppen, also die im Rahmen von Beteiligungs- oder von Planungsprozessen, zwar zum Beispiel über Beteiligung mit einbezogen werden können, aber dass diese Gruppen, also da würde ich jetzt dazu zählen, ältere Personen, Schwangere, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, dass diese Gruppen in diesen Planungsprozessen dauerhaft mit involviert werden und eben, dass zum einen auch die Barrieren zwischen den Fachressorts abgebaut werden, das heißt, dass es eine Zusammenarbeit gibt und eine Kooperation über vielleicht auch gesetzlich vorgeschriebene Wege hinaus und dass ein Verständnis zwischen den Institutionen in der Stadt gefördert wird. Wir können jetzt noch nicht konkret sagen, wenn Sie die und diese Maßnahmen ergreifen, sparen Sie so und so viel Geld als Kommune. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass vor allem in Deutschland auch aufgrund des Datenschutzes, und das, der hat auch seine Wichtigkeit, kleinräumige Gesundheitsdaten nicht vorliegen. Das heißt, wir können nicht sagen, zum Beispiel im Erfurter Stadtteil Ried haben wir die und die Krankheitszahlen in genau diesem Quartier so und so verteilt. Und wenn wir diese gesundheitsfördernden Maßnahmen in Zukunft anwenden, werden sich die Zahlen für zum Beispiel Krebserkrankungen so reduzieren und dadurch haben wir diese Einsparungen im Gesundheitssektor. Das können wir aktuell noch nicht sagen, weil wir eben nicht verlässliche Daten haben, die wir dann über einen längeren Prozess per Monitoring untersuchen können. Eine Stadt, die gesundheitsfördernd ist, ist auch anziehend für Außenstehende, ob sie vielleicht in diese Stadt ziehen können, weil eine Stadt, die auch hitzeangepasst ist, hat auch im Sommer ihre Reize. Das ist auch eine gewisse Problematik, auf die wir eben stoßen, dass wir auch die politische Ebene so ansprechen müssen, dass sie davon überzeugt sind von auch Ergebnissen, die man nicht direkt greifen kann.
Wenn eine Kommune so etwas machen möchte, dann will sie am liebsten Informationen von anderen Kommunen haben. Sind denn die Projektteilnehmer, die kommunalen Projektteilnehmer an dem bisherigen Verlauf, sind die denn auskunftswillig oder haben sie die Ergebnisse der Kommunen irgendwo im Internet angeboten?
Also wir planen unter anderem, das ist auch eine Säule für unser Projekt, Fortbildungen anzubieten, indem wir verschiedenste interessierte Akteure darüber informieren, wie funktioniert die GFA, wie funktionieren das Phasenmodell und das Tool, aber eben auch welche praktischen Erfahrungen haben unsere kommunalen Partner erlangt. Das heißt, dass sie dann auch im Rahmen dieser Weiterbildungsangebote Auskunft darüber geben zu den Fragen, die die Kommunen eben haben oder die Akteure aus den Kommunen.
Kommunen wenden sich gerne an ihre Spitzenverbände. Sind die beteiligt?
Wir arbeiten unter anderem mit dem VHW zusammen, also dem Bundesverband für Stadtentwicklung, dem größten Fortbildungsträger.
Ja.
Wir möchten mit der Akademie des öffentlichen Gesundheitswesens zusammenarbeiten. Das sind eben die Bundesakteure.
Ja.
Wir stehen auch im Austausch mit verschiedenen Länderarbeitsgruppen, bezüglich jetzt dem umweltbezogenen Gesundheitsschutz unter anderem. Also wir versuchen schon, mit verschiedenen Akteuren in Verbindung zu treten, was manchmal besser und manchmal nicht so gut funktioniert.
Natürlich, klar.
Wir müssen natürlich auch sehen, dass das Projekt zwar auf das Vorgängerprojekt 4 Jahre und das aktuelle auf 3 Jahre ausgelegt ist, aber da gibt es ja auch immer wieder größere und kleinere Probleme, auch die verschiedenen Akteure zusammenzuführen. Aber wir versuchen eben auch mit den Bundesministerien auch mit den Landesministerien zusammenzukommen, eben über diese Länderarbeitsgruppen, die das wiederum dann weitertragen können.
Haben Sie eine Empfehlung, was die Adressen anlangt?
Genau, also wir haben einmal unsere Projekt-Webseiten. Das ist geben Sie einfach mal bei Google GFA Stadt Plus ein. Dort landen Sie einmal sozusagen auf unserer zentralen Webseite von der HW und uns. Und dann haben wir vom Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation auch noch eine Projektwebseite. Und auf beiden Webseiten finden Sie dann alle relevanten Informationen und auch die Kontaktdaten zu meiner Person, aber zu auch Frau Professor Sinning und unseren Kollegen in Hamburg.
Okay. Ja, dann kann ich Ihnen nur für den weiteren Verlauf des Projekts viel Erfolg wünschen.
Vielen Dank.
Alles Gute für Ihre persönliche wissenschaftliche Laufbahn. Ich weiß nicht, ob Sie eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen wollen. Das lassen wir jetzt einfach mal offen. Und schönen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, unser Projekt hier vorstellen zu können.
diesen Song von Greta van Vleet hat sich der Gesprächspartner unseres Interviews über Gesundheit in der Stadtentwicklung, Christian Boja, gewünscht. Und das Interview werdet ihr natürlich auf unserer Homepage auch dann wieder finden können, falls es euch weiter interessieren sollte für eure Kommune und für eure Interessen innerhalb der Kommune vielleicht geeignet. Wir kommen zu einem Thema, das gar nicht so weit weg ist, nämlich auch mit Gesundheit im weiteren Sinne zu tun hat. Am vorgestrigen Dienstag hat der politische Salon im Rahmen der Erfurter Herbstlese getagt, ein Themenformat des Hauses Dacher-Röden. Und das Thema dieses Abends hieß Einsamkeit, die neue Volkskrankheit, mit einem Fragezeichen versehen. Auf dem Podium saßen um den Moderator herum eine engagierte Erfurterin und Rentnerin, Frau Elvira Osmann, die Seelsorgerin der katholischen Studierendengemeinde Anna Reinhardt und der Soziologe Dr. Janosch Schobin von der Universität Kassel, der über das Thema ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch trägt den Titel Zeiten der Einsamkeit – Erkundungen eines universellen Gefühls. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist neben der sozialen Isolation übrigens die Soziologie der Freundschaft, gewissermaßen der Antipode zur Einsamkeit, aber vielleicht kann man das eine ohne das andere ja auch gar nicht denken. Mit ihm, mit Janosch Schobin, habe ich nach der Veranstaltung mich noch einmal unterhalten und habe ihn auf die Kernpunkte seiner Beiträge gefragt, denn diese haben, jedenfalls mir, einen teilweise neuen Einblick auf die Einsamkeit vermittelt. Und im Ergebnis muss ich sagen, ich jedenfalls würde sagen, die Frage ist zu verneinen, ob Einsamkeit eine neue Volkskrankheit sei. Aber hört selbst, wie Janosch Schobin auf die Frage geantwortet hat und ob wir eine neue Volkskrankheit Einsamkeit haben und welche Folgefragen sich hieraus ergeben haben.
Also wir haben eigentlich keinen Anhaltspunkt dafür, dass jetzt Einsamkeit über längere Zeiträume dramatisch zugenommen hat. In der Pandemie, klar, da hatten wir einen Einsamkeitsschub, aber davor haben wir Daten seit den 1990ern und eigentlich nahm Einsamkeit in der Tendenz eher ab, lange. Und das ist eigentlich auch plausibel, wenn man es durchdenkt. Also wir hatten ja zum Beispiel in Deutschland durch den Krieg eine ganz große Gruppe von Frauen, die unfreiwillig partnerlos waren, ne? Und die sterben natürlich so langsam weg und die sind dann nicht mehr in den Statistiken drin. Und da gab es gerade durch den Krieg gab es halt in Deutschland sehr hohe Einsamkeitsbelastungen. Und die schleifen sich aus den Statistiken aus. Oder was anderes, Wohlstandsentwicklung. Wir hatten eine ganz gute Wohlstandsentwicklung. Und einer der Stressoren, die Leute einsam machen, haben halt auch mit ökonomischen Beschränkungen zu tun, die sich dann wiederum in den Beziehungen als Stress äußern. Ne? Man streitet sich einfach mehr, wenn es ökonomisch nicht gut läuft. Man hat mehr Ärger in den Familien und das produziert Einsamkeitsgefühle. So eine Epidemie, würde ich also sagen, konnten wir nicht sehen, nein. Aber ganz ohne Frage ist es eins der größten sozialen Probleme in unserem Land. Also so jeder Zehnte in etwa hat damit ein ernsthaftes Problem mit Einsamkeit. Und das wenn wir dann gucken, was macht das mit jemandem, das ist dann wirklich ein großes Problem. Das trübt das subjektive Wohlbefinden ein, die Gesundheit leidet darunter. Es ist wirklich der Grund, warum es der Person nicht gut geht. Und Epidemie würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein großes soziales Problem. Vielleicht sogar das größte, das wir haben.
Wenn Sie sagen, das hat sich aber im Grunde genommen nicht verändert. Die Lebensbedingungen innerhalb der Gesellschaft, die haben sich doch verändert. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, also die Lebensbedingungen haben sich bei uns lange in eine gute Richtung verändert, genau genommen. Wenn man so, also ich sage Ihnen mal sowas, was zum Beispiel wichtig ist, wie gut ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Weil das war eine der Sachen, die uns in Deutschland am stärksten vor Einsamkeit schützen, sind unsere guten Beziehungen. Und die Partnerschaften in Deutschland sind ziemlich gut gewesen lange. Dazu gehört halt sowas wie, wir haben eine relativ stabile Familienpolitik, wir haben relativ gute Verhältnisse, um Kinder aufzuziehen, wir haben guten Schutz von Frauen letztendlich, das ist ganz wichtig. Wie gut sind Frauen vor Gewalt geschützt? Wie gut sind sie vor politisch repräsentiert? Das war eigentlich alles auf einem guten Weg, sage ich mal. Und sowas hat eigentlich dazu geführt aus meiner Sicht, dass wir viele Formen von Einsamkeit, die man jetzt in Lateinamerika typischerweise sieht, wenn man in armen Vierteln groß wird als Frau, geschlagen wird, schon keine Autonomie hat, sich nicht auswählen kann, mit wem man nachmittags ausgeht, wen man trifft, ist man einsam. Und sowas hatten wir einfach immer weniger. Ja, wir haben aber dafür andere Arten der Einsamkeit, würde ich sagen. Also wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass wir immer mehr Menschen haben, die vom Amt bestattet werden, wo am Lebensende kein Mensch mehr da ist. Das kannte man früher nicht, das kennt man auch in Lateinamerika nicht. Das heißt, wir haben neue Arten der Einsamkeit, wo Menschen wirklich aus allen sozialen Beziehungen rausfallen. Nicht einfach nur einsam sind, weil es viel Konflikte gibt und viel Ärger, sondern und wenn man nicht die Beziehung hat, die man gerne hätte, sondern dass wir haben immer mehr Menschen, die haben gar keine Beziehung. Das ist das Phänomen. Das ist keine riesige Gruppe. So nach unseren Statistiken ist das so ungefähr jeder 20. der wirklich so stark vereinsamt. Das ist schon neu. Und das hat auch eine andere Qualität, würde ich sagen, als die Art von Einsamkeit, die wir halt früher hatten, mit den Streitereien in der Familie und den kalten Ehen. So.
Gibt es Ihrer Erkenntnis nach einen Unterschied zwischen dem, was man Stadt und dem, was man Land nennt in Deutschland?
Überraschenderweise können wir in den Statistiken nicht sehen. Das kann aber auch an unseren schlechten Statistiken liegen, aber es gibt praktisch keinen nennenswerten Stadt-Land-Unterschied. Was es allerdings zu schon gibt, sind regionale Unterschiede und es hängt vermutlich auch davon ab, wo, also man kann ja in der Stadt wohnen und trotzdem gibt es da nichts. Man kann auf dem Land wohnen und alles ist in der Nähe, das Schwimmbad ist in der Nähe, der Arzt ist in der Nähe, der nächste Park ist in der Nähe. Und das spielt eine Rolle. Also das wissen wir, das spielt eine Rolle. Also wer näher an kritischer Infrastruktur wohnt, der ist weniger einsam, ja.
Es gibt die Hypothese, dass die sozialen Medien einen großen Einfluss auf Einsamkeitsentwicklungen haben. Können Sie das so bestätigen aus Ihren Forschungen?
Also aus meiner eigenen Forschung nicht, aber es gibt ziemlich gute Studien, die das gerade für jüngere Menschen nahelegen. Also bei jungen Menschen sind wir uns ziemlich sicher, dass soziale Medien zu Einsamkeitsbelastungen beitragen, ja.
Wie ist der internationale Vergleich, was die Einsamkeitsgefühle in einer Gesellschaft anlangt?
Kompliziert, aber etwas kontraintuitiv kann man sagen, es sind vermutlich eher die liberaleren und individualistischeren Gesellschaften, die weniger einsam sind, tatsächlich. Also wenn man das so
alles. Das heißt also zum Beispiel Nordeuropa?
Genau, Nordeuropa, Finnland, Schweden sind sehr wenig einsam. Deutschland ist tatsächlich auch im europäischen Vergleich eigentlich lange eine sehr wenig einsame Gesellschaft gewesen. Und am einsamsten in Europa sind zum Beispiel so Gesellschaften wie Russland, die Ukraine oder Bulgarien. Also so Länder, die halt eine starke Transformation durchgemacht haben, wo der Staat vielleicht auch nicht so viel Vertrauen erweckt, wo viele junge Leute abgewandert sind, wo man auch den Verlust von der Erfahrung eines großen Verlusts gemacht hat. Ne? Und ja, sowas ist eher nachteilig.
Sie haben in Ihrem Beitrag hier darauf hingewiesen, dass Einsamkeit ja nicht nur Nachteile hat. Also man behandelt das Thema immer unter dem Gesichtspunkt, es ist nachteilig und für die Psyche belastend. Aber Sie haben darauf hingewiesen, dass es in einem größeren Kontext auch Vorteile hat, einsam sein zu können.
Ja, also in der Forschung vergleichen wir Einsamkeit immer mehr mit Schmerzen und mit Hunger. Also das ist ein ganz elementares Alarmsignal, dass sich was ändern muss. Und jetzt gibt es eine ganz einfache Vergleichsgruppe. Man überlege sich mal, was passiert mit jemandem, der keine Schmerzen fühlt. Klingt erstmal super, ne? Keine Schmerzen mehr, ganz tolle Sache. De facto leben Menschen, die keine Schmerzen fühlen können, nicht sonderlich lange. Es ist wahnsinnig gefährlich, keine Schmerzen empfinden zu können. Und mit Einsamkeit ist vermutlich ähnlich. Das ist ein Signal, das sagt uns, mit deinen sozialen Beziehungen stimmt was nicht, du musst was daran ändern. Und wir sind als soziale Spezies für unser Überleben einfach auf gute Beziehungen angewiesen. Und keine Einsamkeit mehr zu empfinden, würde uns wahrscheinlich auch bedeuten, dass wir nicht lernen, nicht sozial lernen. Nicht lernen, okay, das solltest du besser nicht machen. Da muss ich verändern. Du brauchst eine andere Beziehung. Das heißt, dieses soziale Lernen, das für Menschen ganz typisch ist, wahrscheinlich durch Einsamkeit getrieben. Und es nicht mehr zu empfinden, wäre wahrscheinlich für den Einzelnen, aber auch für uns alle ziemlich schlecht.
Wenn wir sagen, Einsamkeit ist etwas Negatives, dann hat das unter anderem auch damit zu tun, dass Einsamkeit etwas ist, weswegen wir negativ auf andere auch runtergucken. Also Einsamkeit hat etwas mit Stigmatisierung zu tun. Ist das ein Zusammenhang, der vielleicht auch dem Umgang mit Einsamkeit, dem gesunden Umgang mit Einsamkeit im Wege steht?
Ja, ich denke, das ist eins der großen Probleme bei uns, ist genau das. Einsamkeit wird von vielen Menschen als Stigma wahrgenommen, besonders wenn man einsam ist. Das ist auch typisch. Je einsamer die Menschen sind, umso stärker nehmen sie wahr, dass andere Menschen das abwerten, einen abwerten würden, wenn man das äußert. Und das ist eine Problematik, die ist irgendwie hausgemacht. Die brauchen wir nicht für dieses Thema. Also es macht es natürlich viel schwieriger, mit einer schweren Einsamkeitsempfindung umzugehen, wenn man auch noch die Erwartung hat, okay, wenn ich das jemandem erzähle, dann bin ich auch noch unten durch und dann werde ich eher gemieden und so etwas. Das macht es natürlich einiges schwieriger, mit diesem Problem umzugehen. Und das ist aber kein Schicksal. Also wir wissen aus den wenigen Kulturvergleichen, die es gibt, dass es in anderen Kontexten einfach nicht stigmatisiert ist. Und dementsprechend kann man das ändern.
Und dann auch einfacher damit umgehen.
Dann könnte man einfach damit umgehen. Dann werden die Zugänge zu einsamen Menschen auch einfacher. Wir haben heute ein großes Problem, das wir haben, ist, dass wir die einsamen Menschen erst dann finden, wenn sie in der Briefkasten überläuft. Also wenn dann irgendwann sie aus den Wohnungen geholt werden. Weil sie sich vorher kriegt es keiner mit. Und das ist ein Problem, das wir haben. Die Zugänge sind sehr schwer, weil es so stigmatisiert ist. Und wenn sich das ändern würde, würde einiges leichter werden.
Hat das damit zu tun vielleicht auch, dass wir nicht so übermäßig gut gewohnt sind, über Gefühle mit anderen zu sprechen?
Das gehört da sicherlich mit rein. Geschlechternormen gehören da mit rein. Also wer darf über Gefühle, in welchem Kontext eigentlich reden und welche Arten von Gefühlen man äußert. Es hat aber auch damit zu tun, dass Leute vermutlich keine Skripte haben, was sie dann tun sollen. Also was passiert, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt einer sagt, ich fühle mich einsam? Was macht man denn dann? Und dann weiß man nicht, was man tun soll. Und das ist schon auch ein Problem. Also man braucht auch natürlich im Sozialen immer dann ein Skript. Und das gibt's halt in anderen Kontexten. Man weiß dann halt, was man Lustiges darauf antwortet und was dann für eine, zum Beispiel eine Einladung, welche, wie die aussehen muss, damit es für den anderen nicht unangenehm ist. Also die ganze soziale Rahmung fehlt bei uns teilweise auch, die man bräuchte, um mit so einem Thema, ich sag mal, entspannt umzugehen.
Danke Ihnen schön für das Gespräch und alles Gute für Ihre Forschung.
Danke, danke.
Bitten by the queen of hearts every time. Have you heard?
Das war die Little River Band mit Lonesome Loser. Einsamkeit, wie gesagt, ist ein Thema, das in der Musik ganz oft und viel vorkommt. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Das ist mein Problem mit der Gesundheit. Wir sind in den letzten 5 Minuten dieser Sendung angekommen. Und ich habe noch einen kleinen Veranstaltungshinweis, der ganz entfernt auch etwas mit Gesundheit zu tun hat, nämlich mit dem Schamanentum. Eine Schamanin in Erfurt. Das klingt ein bisschen abgefahren und genau das passiert aber doch heute Abend in Erfurt. Annabel Wimmer-Barkitsch ist nicht nur studierte Archäologin, sondern auch Schamanin, also ein Mensch, der als Vermittler zur Geisterwelt angesehen wird und hellseherische Fähigkeiten hat. Sie stellt heute Abend ihr Buch »Das Volk der Winde« im Haus Dacheröden vor. Mein Kollege Reinhard hat mit Juliane Güttler, der Geschäftsführerin vom Haus Dacheröden, gesprochen. Sie hat die Autorin bei einer früheren Lesung kennengelernt und war zunächst voreingenommen über das, was eine Schamanin denn wohl so anbieten könnte. Und Reinhard hat sich, wie gesagt, mit Juliane Güttler über das Thema unterhalten.
Ich habe gelesen, die Frau ist eine Schamanin. Und habe im ersten Moment so ein bisschen so ein Vorurteil eigentlich gehabt, so nach dem Motto, ja gut, Schamanismus kenne ich nicht, gibt's nicht. So. Sie selber, das ist ganz interessant, also dieses erste Buch, was sie bei uns vorgestellt hat vor 2 Jahren, da hat sie diesen Weg geschildert zum Schamanismus. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte sie eine Nahtoderfahrung. Und hatte daraufhin so eine Lebenskrise eigentlich und war dann, ja, also wenn ich das richtig erinnere, mehr so aus Spaß eigentlich bei einem Seminar von einem Schamanen. Und dieser Schamane kam während der Veranstaltung auf sie zu und sagte zu ihr sowas wie, er wird wahrscheinlich nicht zu ihr gesagt haben, du bist die Auserwählte, aber er hat ihr deutlich zu verstehen gegeben, du bist was Besonderes und du musst mitkommen auf diese Reise, die ich jetzt mache. Weil die Reise war, der sollte nach Grönland zu so einem besonderen schamanischen Ritual. Also näher kann ich das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erläutern, dafür ist es leider schon zu lange her. Aber sie sollte einfach mitkommen zu so einem schamanischen Ritual und hat auch im ersten Moment wahrscheinlich gedacht, was will der jetzt von mir? Aber sie hat sich auf diese Reise eingelassen und hat die ist initiiert worden als Schamanin. Und das liest du erstmal und dann siehst du dieses Bild von der Frau und denkst dir, ja, okay, jetzt ist die Schamanin, ne? So. Und dann habe ich sie kennengelernt und sie hat eigentlich all diese Vorurteile, die ich vermeintlich hatte, hat sie wirklich aus dem Weg geräumt, weil sie halt einfach auch direkt am Anfang auch dem Publikum zu verstehen gegeben hat, also ich habe auch im ersten Moment nicht an Schamanismus geglaubt oder hatte da irgendeine Art von Verbindung zu. Und das war total spannend. Die hat auch, die kam ins Dacheröden und wir bereiten dann natürlich immer, wenn die Künstlerinnen und Künstler oder die AutorInnen kommen, bereiten wir mal einen schönen Backstage-Bereich vor und unterhalten uns natürlich auch ein bisschen mit den Leuten. Und ja, man hat irgendwie vorher ja auch so ein bisschen Aufregung und man guckt natürlich einfach so, okay, womit fühlen die sich jetzt wohl, was wollen die machen? Und dann sagt sie zu mir, ja, Frau Güttler, ich würde mich jetzt schon mal vorne aufs Podium setzen. Und dann war ich so, naja, aber es sind jetzt noch 20 Minuten Zeit bis zum Veranstaltungsbeginn. Und dann sagt die total lässig zu mir, ja, aber ich setze mich da jetzt einfach hin, weil die Leute wollen gerne Schamanin sehen.
Soweit also aus dem Gespräch von Reinhard mit Juliane Güttler über die Veranstaltung, die heute Abend um 19.30 Uhr im Haus Dacheröden am Anger 37 stattfinden wird. Mit, wie gesagt, Annabel Wimmer-Barkitsch, einer Schamanin.